sind in der Halbzeit angelangt. Wir stehen mittendrin in unserem 7-Wochen-Prozess. Und heute geht der Prophet mit uns ins Gericht, mit den Frommen, mit denen, die regelmäßig da sind und immer wieder kommen. Zumindest hat es ganz stark den Anschein. Lassen wir uns von ihm die Richtung weisen und mitnehmen in diesen Gottesdienst hinein und beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir sind hier zum Gottesdienst zusammengekommen und überschreiben ihn mit den Worten: Ich hasse eure Feste. Nun sind wir hier versammelt und Amos ruft: Weg mit dem Lärm deiner Lieder, ich kann eure Feiern nicht riechen. Was ist da falsch gelaufen? Schöne Gottesdienste und festliche Andachten dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es vielen Menschen am nötigsten fehlt, auch durch unsere Schuld. Feierliche Adventsgottesdienste oder Meditationen in der Fastenzeit sind keine Ruhekisten, damit unser Gewissen ruhig wird und wir vor Hunger und Armut die Augen verschließen. Wenn wir in unseren Kirchen auch immer wieder für die Armen dieser Welt sammeln, so können wir nicht darüber hinwegsehen, dass unsere Kirchen in Deutschland keine Kirchen der Armen sind. Sie haben meistens keinen Platz bei uns. Darüber helfen unsere ganzen Bemühungen, Menschen zurück in die Kirchen zu holen, nicht hinweg. Unsere Kirchen haben keinen Platz für die Außenstehenden und Abgeschobenen unserer Gesellschaft.
Jesus Christus, wir rufen zu dir. Denn Menschen erfahren Ungerechtigkeit. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, wir rufen zu dir, denn wir verhalten uns ungerecht. Christus, erbarme dich. Jesus Christus, wir rufen zu dir, denn wir leben nicht deine Gerechtigkeit. Herr, erbarme dich.
Und
Lasst uns beten. Du liebender und gegenwärtiger Gott, Gerechtigkeit ist einer deiner Namen. Lass deine Gerechtigkeit über uns aufgehen, damit wir so gerecht leben und handeln, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Warum bist du denn in diesen Gottesdienst gekommen?
Eigentlich war ich verabredet. Ich habe mich mit einer Freundin verabredet.
Findest du den Gottesdienst hier schön?
Ja gut, er läuft jetzt erst an.
Welche sind denn deine Lieblingsgottesdienste?
Das gibt's keine Lieblingsgottesdienste. Für mich ist eigentlich jeder Gottesdienst ein besonderer, wichtiges Ereignis.
Ich wünsche dir einen ganz schönen Gottesdienst. Oh, hallo, dich habe ich ja lange nicht gesehen. Finde ich ganz toll, dass du hier bist.
Ich auch.
Gefällt dir der Gottesdienst hier?
Bis jetzt ja. Ich bin ja evangelisch und diese Art des Gottesdienstes sehe ich nicht oft.
Ich wünsche dir, dass du einen ganz schönen Gottesdienst erleben kannst.
Dankeschön.
Das finde ich ja toll, dass du da bist.
Ja.
Ich habe dich lange nicht gesehen.
Heute singen wir ja vom Kirchenchor. Und es ist schön, dass wir hier mal als Gemeinschaft auch wieder auftreten.
Ja, das finde ich auch. Das sind schon die schönsten Gottesdienste, wo ein Chor oder ein Orchester da ist.
Ja, und vor allen Dingen die Lieder, die heute doch wirklich sehr fürs Volk auch gedacht sind, dass jeder mitsingen kann. Das ist schon was ganz Besonderes heute.
Ich finde es toll, dass du da bist.
Hallo, Frau Harmonia, schön, dass du da bist.
Grüß dich.
Hallo.
Hallo, Herr Weltmann.
Grüß dich, Frau Veränderung.
Hallo, Frau Hagel.
Hallo.
Und die Frau Skepsis ist heute
Hallo,
auch da.
Hallo, Frau Wichtig.
Ja, heute haben wir unsere Pfarrgemeinderatssitzung und haben ziemlich viele Punkte, die wir erledigen müssen. Schön, dass ihr alle da seid. Entschuldigen muss ich leider den Bernhard und den Markus und auch der Andi, der konnte heute nicht. Jetzt haben wir halt eine tolle Frauenquote hier, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir hier unsere Tagesordnungspunkte ganz gut durchbekommen. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich und ich gebe jetzt das Wort an unsere Schriftführerin, die nochmal kurz die Tagesordnungspunkte nennt.
Ja, hallo zusammen, ich möchte die Tagesordnungspunkte vorlesen. Top 1, warum kommen heute immer weniger Menschen in unsere Kirchen? Überlegungen zu den verschiedenen Gestaltungsformen unserer Gottesdienste. Top 2, Einweihung der Kauflandschaft in der Innenstadt mit kirchlichen Segen. Top 3, Pfarrfeste, sollen sie ein Fest der Begegnung sein? Oder ist ein guter Erlös wichtig zur Finanzierung der notwendigen Anschaffungen? Top 4, Jugendevent im Dom, Rockkonzert mit den Xanthippen. Top 5, Diskussion, welche Musik ist in welcher Kirche erlaubt? Top 6, Erstkommunion, die Eltern von X-Lein fragen nach der genauen Uhrzeit für das Ende des Gottesdienstes, da das Kind mit einer Pferdekutsche abgeholt wird und das Essen genau terminiert ist. Top 7, Firmung, sollen Jugendliche persönlich zur Firmenvorbereitung eingeladen werden? Was für ein Klientel lädt man sich dabei ein? Top 8, Verschiedenes. Punkt 1, Frau Lieb und Herr Unbekannt wollen heiraten. Kann man für die Trauung die Chorwand und den Kreuzweg abdecken? Das Paar findet diese Bilder für ein Freudenfest nicht passend. Punkt 2, Taufe von Lilly nebenan. Anfrage der Eltern, ob ein Filmteam die Taufe filmen kann, auch wenn diese in einem normalen Gottesdienst stattfindet, sonst wollen die Eltern einen Extratermin. Punkt 3. Kann man die Leute aus dem Sozialbau in unsere Gemeinde integrieren?
Ja, wir haben eine lange und ausführliche Tagesordnung. Ich denke, wir müssen uns ein bisschen dran halten, denn spätestens um 10 wollen sicherlich alle nach Hause. Deutlich ist zu Top 1, in den letzten Jahren haben wir einen ganz starken Rückgang an Gottesdienstbesucher zu verzeichnen. Und ich denke, wir müssen unbedingt etwas dagegen unternehmen.
Ja, das fällt richtig auf. Frau Vielkind habe ich schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen. Seit sie ihr fünftes Kind hat, hat sie wohl sonntags immer zu putzen und zu waschen und sonstige Arbeiten zu verrichten.
Und seit Herr Schaffnicksee keine Arbeit mehr hat, sieht man seine Familie auch nirgends mehr. Man munkelt, dass er ständig betrunken ist und vor der Glotze hängt. Wenn der nur wollte, könnte er bestimmt Arbeit finden.
Es sind ja noch mehr Leute, die man nie sieht, gerade aus dem Sozialblock. Die kommen kaum in die Kirche. Aber wollen wir die wirklich in der Gemeinde haben? Wir brauchen doch auch ein bisschen Niveau in unserer Gemeinde. Unsere Kinder sollen behütet aufwachsen.
Das ist schon richtig. Das macht mich ganz nachdenklich. Vielleicht können wir ja gerade Menschen aus der guten Mittelschicht mit neuen Gottesdienstangeboten wieder in die Kirche locken. Wie ihr wisst, habe ich letzten Sonntag verschiedene Gottesdienstbesucher interviewt. Da konnte man deutlich sehen, dass wir den Leuten einfach nicht genug zu bieten haben. Weihnachten mit Lichterglanz oder Gottesdienste mit Chor oder mit einer Gruppe oder Ostern mit Kerzen und Osterfeuer, das sind die akzeptierten Gottesdienste. Lasst uns neue Ideen entwickeln, wie wir die Menschen wieder in unsere Kirche bekommen.
Wir müssen weg von den alten Ritualen. Wir müssen darauf achten, dass unsere Gottesdienste lebendiger und offener werden.
Was haltet ihr davon, wenn wir mehr Angebote machen? In Erfurt, habe ich gehört, hat man festgestellt, dass zu einem Adventskonzert mit Gebetseinlagen mehr Leute gekommen sind als zum Weihnachtsgottesdienst.
Was soll das denn heißen? Bei uns ist das nicht so. Was sollte denn sonst aus unseren schönen Gottesdiensten werden?
Christa hat recht. Wir müssen uns dem Trend der Zeit anpassen. In Niederhöchstadt gibt es eine Gemeinde, die sich in den Stil der amerikanischen Megakirchen zunutze macht. Go Special nennen die ihren Gottesdienst. Der findet nicht in der Kirche, sondern in einem profanen Filmpalast statt. Bands machen die Musik und das Hauptaugenmerk liegt auf der Predigt. Die haben einen riesigen Zulauf.
Da wäre ich aber ganz vorsichtig. Das klingt ganz nach Sekten und solchen Gemeinschaften, die die Leute angeln wollen.
Ach, das darf man doch nicht so eng sehen. Wichtig ist doch, dass die Leute darauf überhaupt anspringen. Es ist ja auch eine finanzielle Frage. Wenn immer mehr Leute aus der Kirche wegbleiben, werden sie früher oder später auch austreten.
Und zudem kommt, dass wir immer weniger Pfarrer haben. Und ich denke, da müssen die Ehrenamtlichen lernen. Die müssen die Möglichkeit haben, auch mal was ganz Neues zu entwickeln. Es gibt schon Beispiele wie Motorradwallfahrten, Gottesdienst zur blauen Stunde, Literaturgottesdienste. Und was ich so ganz nett finde, sind so Gottesdienste für Verliebte.
Von solchen Gottesdiensten habe ich auch gehört. In Frankfurt gibt es eine Moonlight-Mess mit Jazz-Elementen, besonders für Jazz-Liebhaber geeignet, zu empfehlen. Und in Hamburg bieten Jesuiten eine Manresa-Messe für junge Singles an, die trotz klassischer Form gut Zulauf hat.
Wahrscheinlich muss man nur Zielgruppen nennen und sein altes Ding machen.
Ich weiß nicht, da gibt es schon Unterschiede. Von Basel habe ich gehört, dass es da ein ökumenisches Projekt gibt, Offene Kirche Elisabethin. Die haben verschiedene Angebote mit Handauflegen und Segnung und Gespräch danach. In Oberhausen und Wien gibt es besondere Angebote im Jugendbereich. In Wien nennen sie ihren Gottesdienst Find, Fight, Follow. eine Mischung von Gottesdienst und Pop-Event und da kommen sage und schreibe 1000 bis 3000 Teilnehmer pro Abend.
Jugendliche?
Ja.
Ja, das klingt schon alles sehr spannend, aber was setzen wir für uns um? Wir haben ja schon eine Vielfalt an Gottesdiensten. Die Hochfeste mit ihrem Glanz und Gloria und dem ganzen Aufwand dazu, Hochzeiten und Taufen, Erstkommunion und Firmung, sogar Fußwaschungsgottesdienste haben wir gehabt und Kreuzwegandachten, Bußgottesdienst und in Peter ist Tiersegnung ganz groß geschrieben. Und ja, in diesem Jahr haben wir sogar eine Primiz gehabt.
Wenn ich mal was sagen darf. Gottesdienstformen, schön und gut. Wer denkt eigentlich dabei an Gott? Und wer denkt an die Menschen, die gerne kommen würden, aber alleine nicht können? Was ist mit den Einsamen und Kranken? Denkt nur an unsere Weihnachtsgottesdienste. Die meisten Leute kommen ja doch nur, weil es zu diesem Weihnachtsfest gehört. Aber das ist auch alles. Und nach dem Gottesdienst, was ist da? Alle haben vom Heil der Welt gesungen und an die Einsamen und Kranken hat dabei keiner gedacht.
Naja, einmal im Jahr wird man doch auch nur feiern dürfen. Hauptsache, wir haben alles festlich geschmückt, ein Orchester spielt und der Chor singt und zu Hause ist der Braten im Ofen.
Das ist natürlich das Wichtigste. Da fallen mir gleich wieder Taufe und Erstkommunion ein. Da geht es doch oft genug auch nur ums Fest. Und bei der Firmung, wo es dann mal die Möglichkeit gibt, die Jugend anzusprechen, sind die meisten schon weit weg von der Kirche. Ob da ein Jugendevent was bringen würde, ich bezweifle das.
Für die Gemeinde sind die besonderen Gottesdienste schon ganz wichtig. Ohne Klingelbeutel an den Hochfesten und den Spenden, die bei solchen Feiern doch eher gemacht werden, können wir unsere Kirche kaum in Stand halten. Also muss man den Leuten auch was bieten, damit sie kommen. Vielleicht können wir regelmäßig Musikgruppen engagieren und dann nach den Gottesdiensten hinten in der Kirche ein Kirchencafé einrichten. Man könnte eine Extraaktion starten und die Leute herzlich dazu einladen. Ach übrigens, für die Seitenkapelle brauchen wir dringend eine gescheite Orgel. Dieser Katzenjammer von Harmonium treibt nur auch noch die Leute aus der Kirche.
Hast du übrigens gesehen, dass am Sonntag der Sepp wieder in der Kirche war, dass der sich nach der Scheidung noch hierher traut?
Ich hasse eure Feste. Ich verabscheue sie. Und ich kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe keinen Gefallen an euren Gaben. Und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder. Dein Harfenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht während der letzten 40 Jahre in der Wüste, ihr vom Haus Israel? Ihr werdet den Gott Sakkut als euren König vor euch hertragen müssen und den Kewan, euren Sterngott, eure Götter, die ihr selbst euch gemacht habt. Ich will euch in die Gebiete jenseits von Damaskus verbannen, spricht der Herr. Gott der Heere ist sein Name.
kein frustrierter Gottesdienstbesucher und auch kein renitenter Jugendliche, der die Worte eben formuliert hat. Das war ein Prophet. Und sie sind aufgeschrieben in der Bibel. Wort Gottes. Ich hasse eure Feste. Weg mit dem Lärm eurer Lieder. Sagt der Prophet zu den Frommen damals, die mit Sicherheit es nicht schlechter gemeint haben als wir heute. Und er sagt es zu uns. Und das muss all denjenigen, die Gottesdienste vorbereiten, ganz kalt den Rücken herunterlaufen. All denjenigen, die sich in den Räten um die Feste mühen und all denen, die immer wieder hier vorn stehen, feierliche Gottesdienste gestalten, in festlichen Gewändern, mit Fahnen und Weihrauch und Kreuz und allem drum und dran, wird einem ganz anders an so einem Tag. Und hallo Frau Helm, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, die evangelische Kollegin. Sie haben sich ja wieder fein aus der Affäre herausgezogen. Während wir jetzt hier dastehen und vom Propheten abgewatscht werden, haben Sie ein Talar überm Arm und sind einfach so mitgegangen, oder was soll das bedeuten?
War spontan. Zwar nicht lange vorüberlegt. Vor wenigen Stunden, heute Nachmittag, kam mir der Gedanke, nein, du stehst jetzt hier heute nicht mit dem Talar, so schön und festlich wie bei anderen ökumenischen Gottesdiensten. Das liebe ich, gemeinsame Einzüge. Das Wort des Amos ist hart. Ich mag eure Versammlung nicht. Andere Übersetzungen, da steht sogar, ich hasse eure Gottesdienste. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Das sind Worte, wo ich nicht einfach so weiterfeiern kann, als ob nichts gewesen wäre oder als ob uns das hier im Jahre 2009 überhaupt nicht betreffen würde, was Amos damals vor mehreren tausend Jahren gesagt hat. Darum heute ohne Talar.
Und was heißt es für uns? Die Evangelischen haben es ja gut. Ja doch, sie haben ja keine Sonntagspflicht. Oder zumindest nehmen sie es nicht so ernst.
Halt, so einfach ist das nicht. Wir wollen auch unsere Konfirmanden mindestens alle 14 Tage sehen.
Stimmt, das sind dann diejenigen, die immer kommen und Stempel brauchen, dass sie im Gottesdienst gewesen sind.
Und ich muss auch sagen, wenn ich meine Hausbesuche mache und die Leute zu mir sagen, ah, Frau Pfarrerin, ich war ja so lange nicht in der Kirche.
Und das Schöne ist, wenn ich dann zu hören bekomme, bei der Krankenkommunion von der Tochter, sie müsse entschuldigen, aber ich bin jetzt die ganze Zeit nicht mehr gekommen, meine alte Mutter liegt doch hier, ich komme am Sonntag doch gar nicht mehr in die Kirche, ich habe so ein schlechtes Gewissen deswegen.
Pflicht hin, Pflicht her, sind wir uns da nicht vielleicht viel mehr?
Vielleicht ist das mit der Pflicht eines der ganz großen Probleme. Immer dann, wenn eine Sache zur Pflicht wird, dann bekommt sie den Charakter einer Sache, die ich absolvieren muss. Manchmal, ich unterstelle Ihnen jetzt nichts, aber manchmal hat man schon den Eindruck, wenn man dann die Gemeinde am Sonntag vor sich sieht, mag sein, dass es an der langweiligen Predigt liegt, aber die Gesichter sehen dann schon so aus, als würde man jetzt halt wirklich seine Pflicht absitzen und hoffentlich kommt er bald zu Ende und es ist bald rum. Dabei war es damals noch ganz einfach. Da waren die Kirchen noch voll, als jeder noch drauf gehört hat, wenn der Pfarrer gesagt hat, man muss kommen, die Pflicht erfüllen, sonst kommt man in die Hölle. Wer nicht regelmäßig in der Kirche ist, ganz klar, hat sowieso keine Chance. Und dann haben alle anderen ja noch aufeinander aufgepasst und wehe, die Türen sind nicht aufgegangen in der Nachbarschaft, wenn es am Sonntag die Glocken geläutet hat. Oh, der kommt auch wieder nicht. Das ist aber ein schlechter Christ. Und das Schlimme daran ist, das zieht sich im Grunde genommen bis heute durch, denn die Statistiken, was praktizierende Christen angeht, bemessen sich ja nach denen, die zum Gottesdienst kommen. Ein praktizierender Christ, das ist offenbar jemand, zumindest nach den Statistiken, der mit schöner Regelmäßigkeit an den Gottesdiensten teilnimmt. Nur was würde Amos und was würde Jesus dazu sagen, wenn es um praktiziertes Christsein geht?
Ich glaube, worum es dem Amos bezüglich des praktizierten Christseins in erster Linie geht, ist, dass er danach fragt, euer Sonntag, hat der im Alltag Bestand? Ist euer ganzer Leben ein Gottesdienst? Oder ist euer Gottesdienst ein Zeitrahmen, ein Zeitfenster, was man sich gibt? Eine Stunde. Wenn es ganz besonders festlich ist, geben wir auch mal bis zu 2 Stunden. Was ist euer Gottesdienst? Ist euer Gottesdienst dieses Zeitfenster oder euer Leben?
Und damit jetzt niemand auf die Idee kommt, zu sagen, ja gut, das war der Amos damals. Und das war ja Altes Testament. Und das ist ja unheimlich weit weg. Und das war der, aber was hat der denn mit uns zu tun? Lesen Sie es nach im Neuen Testament, was Jesus am Ende die Menschen fragen wird. Dann, wenn er wiederkommt. Da steht nichts von, wie oft habt ihr einen Gottesdienst besucht. Wie oft war da in Andachten. Von wegen, wie oft habt ihr gebeichtet oder die Sakramente empfangen. Sondern Sie kennen die Szene. Er wird die Schafe und die Böcke voneinander trennen und dann wird sagen, ich war nackt und ihr habt mir was zu anziehen gegeben. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Und jeder von jede von uns hat dieses Evangelium schon mal gehört, sodass wir nicht die dumme Frage am Ende stellen dürfen, Herr, wann haben wir dich nackt oder hungrig oder krank gesehen? Denn die Antwort haben wir alle schon oft gehört. Alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.
Und obwohl wir die Antwort schon oft gehört haben, stellen wir die Fragen immer wieder falsch. Zählen unsere lieben Schäfchen nach. Bei uns am Sonntag in Vokavit, an Karfreitag, an Heiligabend, an Erntedank und dann gibt es noch manche Zählsonntage an den Trinitatissonntag. Wir zählen und dann stellen wir fest, die Zahl 5% der Erwachsenen, das ist zu wenig. Etwas Hoffnung gibt uns, dass die Zahl der Kinder, die die Gottesdienste besuchen, bei 7% liegt, aufsteigende Tendenz bei den Evangelischen. Also beginnen wir, Zielgruppengottesdienste zu machen. Für Jugendliche mit einem Pop-Rock-Geschmack, für Erwachsene mit einem mehr volkstümlichen Milieu, für Frischgeschiedene, für ganz jung Verliebte und so weiter und so weiter. Beim Anspiel haben wir es genau mitgekriegt. Aber die Antwort, die Jesus uns schon längst gegeben hat, wie wir eben gehört haben, verlieren wir aus dem Blick. Es geht nicht darum, ob wir Gottesdienste veranstalten für Gruppe A oder B. Es geht darum, dass wir Gottesdienst feiern und Gottesdienst leben mit den Menschen A und B und C. Egal welcher Herkunft, egal welcher Rasse, egal welcher sozialen Schicht. Das ist das, was uns als Kirche aufgetragen ist. Und wenn wir da zurückschauen, wie Kirche entstanden ist, wenn wir in die Paulusbriefe gucken, das war der Abschaum der Gesellschaft, der damals zusammenkam, nicht die bürgerliche Mitte. Und wir? Wir sind ganz glücklich, wenn wir einen armen, kurzen Christen unter uns haben. Nein, das kann es nicht sein. Und da ist für mich wieder die Brücke zu dem, was Amos In einem seiner letzten Sätze sagt, das Recht ströme wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Kann euer Gottesdienst, euer Sonntag Bestand haben im Alltag? Wo wird das Recht mit Füßen getreten? Und wenn wir das anfangen, ernst zu nehmen und in unserem Leben ernst zu nehmen und die Menschen aufzusuchen, deren Recht mit Füßen getreten wird, und ich möchte das jetzt mal ganz deutlich beim Namen nennen, damit wir nicht bei abstrakter bleiben. Das sind die Flüchtlinge, die Jahr für Jahr wieder eine neue Duldung nach der anderen bekommen. Obwohl jeder von ihnen weiß, von uns weiß, dass sie in ihrem Heimatland keine Chance auf ein friedliches Leben haben. Das sind die Ausländer, die in unseren Ämtern, unserer Stadt hier behandelt werden, als ob sie einen IQ von 20 hätten. Hochintelligente Menschen mit guten Ausbildungen, die unserer Sprache wesentlich mächtiger sind, als wir deren Sprache haben.